Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Andreas Müller, hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, tolles Wetter und was manche vielleicht nicht wissen, aber was auch für viele wichtig ist, heute ist Welt-Marihuana-Tag. Der wird insbesondere in den USA sehr gern und intensiv begangen. Das Schöne ist, man kann das auch zu Hause feiern. Mein Gast sitzt heute auch zu Hause, das wissen Sie schon, kennen Sie aus den letzten Wochen. Die Sicherheit macht es nötig, möglichst wenig Publikumsverkehr im Funkhaus zu haben. So ist er uns aus dem Homeoffice zugeschaltet. Albrecht von Lucke, Publizist, Jurist, Politologe und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Müller.
Ja, Sie haben es gerade gehört, so ein Echo läuft uns nach. Das versuchen wir noch irgendwie hinzukriegen. Vielleicht ein bisschen durch Improvisation, aber meine erste Frage mal an Sie heute. Wie geht's Ihnen?
Auch mir geht's gut. Das kann ich gar nicht leugnen. Freue mich wieder mit Ihnen sprechen zu dürfen. Allein das ist eine Freude, denn natürlich ist es eine gewaltige Veränderung für jemanden, der sonst in der Redaktion sitzt, auch sehr viel mehr in den Redaktionshäusern unterwegs ist, jetzt diese Lage von zu Hause zu begleiten. Aber es ist eine ungemein spannende Situation und da kann man natürlich als Publizist auch sehr Anteil nehmen.
Spannend tatsächlich, das ist das Stichwort. Wir haben vieles zu besprechen in dieser Stunde, das werden wir gleich tun. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Sie hören meinen Gast heute, Albrecht von Lucke, jetzt per Telefon. Also wir haben technische Probleme gehabt, aber das ist ja sozusagen auch ein Zurück in eine Zeit, als alles noch fein war, vielleicht nicht ganz so digital wohlklingt, aber wir konnten uns auch unterhalten. Hallo nochmal, Herr von Lucke.
Hallo, Herr Müller.
Ja, ab heute finden ja in Berlin und Brandenburg Abiturprüfungen statt. In den nächsten Tagen dürfen kleinere Läden wieder öffnen. Ab Anfang Mai dürfen wir auch wieder zum Friseur, ist auch nicht unwichtig. All das natürlich unter den strengen Vorgaben und der Sicherheit in Sachen Abstand. In Sachsen muss zum Beispiel heute ja beim Einkaufen eine Maske getragen werden. Also von Alltag kann auch lange nicht die Rede sein. Wir haben das auch immer wieder in den Nachrichten gehört, was es da für Maßnahmen gibt. Lass uns vielleicht erstmal über die Schule sprechen. Ich habe mich gefragt, warum muss das jetzt sein, diese Abi-Prüfung? Warum macht man sich da nicht ein bisschen locker und sagt, wir machen das, wenn es stressfrei geht, wenn die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch nicht so unter dem Hintergrundrauschen von Corona leiden?
Naja, das Grundproblem besteht ja darin, dass die verschiedenen Bundesländer völlig unterschiedliche Ferienzeiten haben. Das ist das Hauptproblem. Das können sich also, genau was Ihnen vorschwebt, manche Bundesländer sehr gut leisten, die weit später in den Urlaub, in die Ferien gehen, wo also letztlich dann, wobei man dieses Jahr wird sich fragen müssen, was von Ferien bleibt, aber jedenfalls die Urlaubszeit später beginnt. Dort ist das weit leichter möglich. Hier in Berlin ist es, und meine Frau ist zufälligerweise sogar Lehrerin, ist also gewisserweise betroffen, hier in Berlin ist das schwer möglich, weil dort die Ferien viel früher beginnen. Da war natürlich jetzt die Vorgabe und die große Diskussion, wir haben das ja verfolgt, wurde ja geführt auf Bundesebene, soll man tatsächlich in Gänze Abiturprüfungen sogar dieses Jahr ausfallen lassen? Soll man darauf verzichten? Das war eine große Debatte. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Frau Prien ist vorgeprescht, hat das stark gemacht. Das wurde dann aber von vielen Seiten zurückgepfiffen, weil dann doch wohl der Wunsch seitens der Kultusminister, aber auch wohl mit dem Wissen um die Meinung mancher Schüler da war, man kann diese Messung nicht so ohne weiteres fallen lassen. Man soll den Versuch machen, doch diese ganz entscheidende Prüfung durchzuführen, weil es auch manchen Schülern und Schülerinnen ermöglicht, durchaus ihre Noten zu verbessern. Also das war der Grundgedanke und insofern glaube ich schon, dass der Wunsch jetzt natürlich unter sehr strengen Vorgaben, das ist ja das Ziel, unter strengen Vorgaben der Einhaltung von Abständen, dass das geringst mögliche Mittel in Schulen ist, Abiturprüfungen überhaupt durchzuführen.
Aber
das
Herr
ist
von Lucke,
ja möglich.
Herr von Lucke, ich meine, es war ohne weiteres möglich, 1 Billion Euro auszukippen in dieses Land. Das wurde in Rekordzeit durchgeprügelt.
Ja.
Und jetzt sagen die Leute, ja, Sommerferien, da müssen wir mal gucken. Und das ist doch absurd. Was ist denn das für ein Land, das einerseits sämtliche Dämme brechen lässt, aber an diesem Punkt, an so einer tradierten Geschichte festhält, zu sagen, wir müssen jetzt diese Abiturprüfung abnehmen, weil dann ja irgendwann die Sommerferien kommen. Das verstehe ich nicht.
Naja, es ist ja zu unterscheiden. Sie haben recht. Sie haben völlig recht. Man hätte sich unterhalten müssen, vielleicht auch können, über die Frage. Es wurde ja auch eingebracht. Ich glaube, Markus Söder hat das Thema auf den Tisch gebracht, indem er sagte, müssen wir nicht in diesem Jahr sogar völlig auf die Zäsuren der Sommerferien verzichten. Das hätte die Möglichkeit mit sich gebracht, die Prüfungen zu verschieben. In der Tat, darüber hätte man im Zweifel auch in Berlin stärker reden können. Wahrscheinlich wurde es übrigens auch gemacht. Es hätte aber an der Tatsache nichts geändert, dass man im Rahmen der Hochzeit der Verseuchung oder beziehungsweise der Pandemie hätte die Schüler wieder in die Schule kommen lassen müssen. Das ist ja die Grundüberlegung. Es sei denn, man ist so konsequent zu sagen, wir lassen es alle fallen. Wir machen gewissermaßen ein Notabitur. In Hessen beispielsweise ist jetzt ja entschieden worden, dass man bei Abiturprüfungen gar nicht durchfallen soll. Das heißt also, dort hat man einen anderen Schritt gewählt. Es wird also dort offensichtlich fast schon in gewisser Weise man soll nicht sitzen bleiben können. Das ist ein Unterschied. Man darf also Abitur wird es wohl geben, aber man soll nicht sitzen bleiben können. Also es gibt alle möglichen Maßnahmen. Ich bin bloß der Meinung, wenn wir reden ja noch über andere Dinge im Zweifel, was die Schule anbelangt, dass die Tatsache, dass man die Abiturprüfung abnimmt, noch die leichteste Übung ist. Denn dort kann man für ein sehr kleines Segment von Schülerinnen und Schülern die Distanz einhalten und man kann natürlich unter klaren Vorgaben dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht anstecken. Ganz anders sieht es natürlich bei der Frage von Grundschulen und gar Kitas aus. Da ist die Frage, und das war ja die große Debatte der letzten Woche, da ist meines Erachtens zu Recht entschieden worden, wir werden das nicht einreißen lassen, weil die Gefahr der Ansteckung gewaltig ist und das wird natürlich dann sofort wieder ausstrahlen.
Die Kanzlerin hat sich heute Morgen wohl aufgeregt, das ist an die dpa durchgegangen, dass nämlich sich darüber aufgeregt, dass eine Öffnungsdiskussionsorgie geführt würde. Das ginge jetzt alles viel zu schnell, viel zu weit, was da plötzlich die Leute wollen, also insbesondere in Rheinland-Pfalz, da sind jetzt die Shopping-Malls, sollen wieder öffnen dürfen etc. Also sehen Sie das auch so ein bisschen so, dass wir das, was wir erlangt haben in den letzten Wochen, jetzt eventuell dabei sind, mit dem Hintern wieder einzureißen, weil wir jetzt alle wieder shoppen wollen und hinaus wollen?
Naja, das ist eher zu leicht formuliert. Wir wollten alle nur shoppen. Es gibt ja berechtigte Gründe zu überlegen, welche Grundrechte, wir haben es ja übrigens auch gerade durch die Verfassungsprüfung des Bundesverfassungsgerichts erlebt, welche Grundrechte zu hart eingeschränkt worden
sind. Sprechen wir gleich noch drüber.
Wir reden drüber. Ja. Aber dieses Beispiel nun, da sagen Sie etwas, finde ich, neuralgisches sprechen Sie an. Die Frage von Shopping und den Schließungen der Läden, meines Erachtens, gehört im Prinzip nicht dazu. Ich würde sogar noch weitergehen. Wenn man jetzt sich bewusst macht, wie eminent zum Teil in Medien der Druck wieder getätigt wird, wir müssen die Grundrechte wieder völlig freigeben, dann habe ich in der Tat die große Sorge, dass dieses Gefühl, man erlebt es ja auch im nächsten Umfeld, man erlebt es im Grünen, wenn man rausgeht, dass dieses Gefühl, ach, wir haben vielleicht schon die größte Krise hinter uns gebracht, die Zahlen sinken, eigentlich sind wir doch fast schon aus dem Schneider, dass das unwahrscheinlich schnell grassiert und dass von daher der Druck, und wir merken es ja gerade, auf die Politiker enorm zunimmt, diesen Exit so schnell wie möglich zu bewerkstelligen. Und die große Sorge, die man ja in der Tat haben muss, ist, dass in einer zweiten Welle dann sehr viel härtere Maßnahmen eines Lockdowns möglicherweise greifen müssen. Also insofern kann ich die Warnung der Bundeskanzlerin sehr verstehen. Es geht aber im Kern um noch etwas viel Grundsätzlicheres und wir haben ja noch Gelegenheit, auch darüber zu sprechen. Es geht um eine Priorisierung der Grundrechte. Das ist die zentrale Frage. Welche Grundrechte sind so zentral, dass man in der Tat Lockerungen ermöglichen muss? Das ist die zentrale Frage. Welche sind weniger wichtig? Und welche sind vielleicht sogar im Kern so nicht zu vernachlässigen, aber doch nicht so entscheidend, dass man sie eine ganze Weile wird einschränken können, um eben das höchste Grundrecht, den Schutz von menschlicher Gesundheit und Leben zu gewährleisten. Das ist die entscheidende Frage.
Und die werden wir gleich auch noch beantworten. Wir versuchen es zumindest in dieser Sendung. Ich bin im Gespräch mit dem Publizisten Albrecht von Lucke. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr von Lucke, aber eine Partei, die ist in letzter Zeit still und kaum wahrnehmbar. Da kommt so gar nichts, außer dass man da mal von einer Spaltung sprach. Und jetzt hat die AfD auch noch sich an die Seite, in Teilen jedenfalls, der Bundesregierung gestellt in Sachen Corona-Krise. Das ist doch toll, oder? Die Rechtspopulisten scheinen vom Virus verscheucht zu werden.
Ja, in der Tat, das ist ein ganz bemerkenswertes Phänomen dieser großen Krise und es hat ja zwei Gründe. Zum einen ist das, was die AfD seit Jahren anprangert, die Handlungsunfähigkeit der Regierung, die vermeintliche Überfälligkeit und Morschheit, so nennt sie es ja, der Altparteien, sie ist in hohem Maße widerlegt, weil nun offensichtlich, auch und das ist ein interessantes Phänomen, die beiden Volksparteien, vor allem auch die CDU, offensichtlich als sehr handlungsfähig wahrgenommen werden. Die Regierungen auf Landes-, aber auch auf Bundesebene haben einen enormen Zuspruch. Die CDU steigt in Höhen, die man kaum mehr für möglich gehalten hätte. Die jüngsten Werte liegen ja bei schon fast 38%. Das sind Werte, die sie also seit 3-4 Jahren nicht mehr erreicht hat. Das heißt, das ist das eine Phänomen. Und hinzu kommt, dass die eigentlich davor ja genau mit dem Ausnahmezustand immer schwanger gehende AfD. Die anprangerte hier, ist eine Regierung nicht in der Lage, Ordentliches zu bewerkstelligen, dass genau diese AfD momentan sich selber in einem Maße fast schon selbstzerstörerisch betätigt, in den eigenen Reihen einen großen Konflikt austrägt, wie man selber mit der Corona-Krise umgeht, wie man mit dem rechten Flügel umgeht, sodass man nicht den Eindruck hat, dass diese AfD in diesen Krisenzeiten irgendetwas zu bieten hat, und das lässt sie dann auch prompt auf unter 10% sinken.
Glauben Sie tatsächlich, dass da eine Spaltung möglich ist? Also das ist in der AfD heftig kritisiert worden, dass es da Leute gab, die sich tatsächlich eben dann geäußert haben, positiv zur Politik der Regierung, positiv geäußert haben zur Kanzlerin. Wird das wirklich so eine Spaltung herbeiführen können?
Nein, das sicherlich nicht. Das, was Herr Meuthen da praktiziert hat, war für mein Verständnis ein Desaster für ihn. Es wurde ja von manchen so gedeutet, er selber hat dann sicherlich auch diese Lesart gestreut, dass dieser Vorschlag, man solle aus der AfD letztlich zwei Rechtsparteien machen. Also eine radikale Rechte eher für den Osten, den Flügel um Kalbitz und Höcke nehmen, um dort eine radikale Rechte zu machen und daneben eine eher ökonomisch wirtschaftsliberal gedachte Moderate, bürgerliche, in Anführungszeichen, Rechte mehr für den Westen. Diese Idee hat man unterstellt, so wurde es jedenfalls vor allem von der FAZ gelesen, könnte präventiv von Meuthen gemacht worden sein, um eigenen Trennungsabsichten von Kalbitz und Höcke gewissermaßen zuvorzukommen. Ich halte das für eine absurde Vorstellung. Er ist derartig damit auf den Hintern gefallen. Er hat ja danach selber Abbitte leisten müssen. Gauland hat ihm vorgeworfen, er hat einen hochunpolitischen Vorschlag gemacht. Es wurde ihm sogar fast Parteischädigung vorgeworfen, was dann ein Ausschlussverfahren hätte ermöglichen können. Nein, Meuthen ist damit fundamental gescheitert. Das Ziel des Flügels in der AfD, weiter jetzt auf die Einheit der Partei als eine Rechtspartei, als eine harte Rechtspartei zu zielen, unter Führung des Flügels, das bleibt weiter bestehen. Und man muss nach wie vor den Eindruck haben, dass eigentlich die Rechtsausleger, also Herr Höcke und Herr Kalbitz, im Kern das Primat in der Partei haben. Das Scheitern der AfD ist damit, das Scheitern dieses Meuthen-Vorschlags ist damit belegt. Aber was momentan noch viel spannender ist, ist die große Frage, wie verhält sich die AfD eigentlich in der Corona-Krise? Ist sie in der Tat, wie es Gauland sogar deutlich machte, im Bundestag gewillt, ein Stück weit auf die Regierung zuzugehen und zu sagen, okay, wir stehen in dieser Krisenzeit sogar hinter manchen Maßnahmen? Oder geht man, wie die absoluten Rechtsausleger und Tabubrecher, so weit zu sagen, die Krise absolut klein zu reden und zu sagen, das ist alles nicht nötig, dahinter steckt der tiefe Staat, das ist ein Staat, der uns unsere Rechte abspenstig macht. Dieser Streit wird gerade in der AfD ausgetragen, und auch das macht das Erscheinungsbild der AfD natürlich hoch disparat und nicht einheitlich.
Die Regierung dieses Staates, das haben Sie selbst gerade eben schon gesagt, hat eine wahnsinnige Zustimmung, wie es seit langen, langen Jahren nicht der Fall gewesen ist. Glauben Sie, dass das von Dauer sein könnte? Es gibt ja so Ideen, die also historisch das dann auch begründen. Wir haben jetzt diese Krise, es wird eine Wirtschaftskrise folgen, auch wenn es da massive Gegenmaßnahmen gibt. Und wir wissen das aus den späten 20er Jahren, was darauf folgte, nämlich ein massives Erstarken der Rechten, letztlich der Nazis, die dann eine entscheidende natürlich Kraft dann wurden. Also der Backlash sozusagen. Sehen Sie das?
Man muss das absolut befürchten, in der Tat. Es gibt bloß eine besondere Ironie. Während die Nazis in der Tat, genau wie Sie es beschreiben, erst durch die Wirtschaftskrise so stark geworden sind. Sie hatten ja 1927, 1928 bei den Wahlen noch um die 5%. Es war also eine Splitterpartei oder weniger als 5%. Sie sind aber dann im Zuge der Weltwirtschaftskrise, der einsetzenden Rezession, massiv, regelrecht explodiert. Wir erleben gerade gegenwärtig genau das Gegenteil. Wir haben eine Krise zwar in Aussicht, die ist noch nicht eingetreten, aber die AfD war davor ausgesprochen. Sprachen stark. Sie war also eher, ich würde es so nennen, ein Luxusphänomen bisher. Sie war eine Protestformation, die man sich ein Stück weit gönnen konnte. Also in dem Augenblick, wo die Krise einsetzt, gibt es offensichtlich bei vielen, auch ehemaligen AfD-Wählerinnen und Wählern, das Bedürfnis, zum Bewährten zurückzuflüchten, also auch wieder zu den Volksparteien. Das spricht zunächst einmal gegen die Vorstellung, dass die Krise die Populisten wird wachsen lassen. Aber trotzdem würde ich sehr warnen. Ich glaube in der Tat, und das macht momentan auch die Schärfe der Debatten aus. Das, was wir am Anfang erlebt haben, den Lockdown, den brutalen, das zu brutale Rückschneiden der Grundrechte, auch das harte, entschiedene Einsteigen durch vor allem auch die CSU, durch Markus Söder, das war das viel leichtere Unterfangen. Es war der Versuch, sehr klar harte Kante zu zeigen, sich als starker Mann zu präsentieren. Das hat ja auch vor allem Markus Söder ungemeine Sympathiewerte gebracht. Was wir jetzt aber in den nächsten Monaten werden durchstehen und erleben müssen, ist die Frage, halten wir das sukzessive immer wieder Ankurbeln von Wirtschaft, von öffentlichem Leben aus? Denn da wird es viel viel schwieriger. Da wird es prekärer, da werden ganz schwierige Abwägungsmaßnahmen getroffen werden vom Staat und von den Verantwortlichen. Und das sind natürlich immer wieder Einfallstore für Populisten. Sie können gegen diesen Staat Front machen, wie wir es jetzt ja ansatzweise bereits erleben. Und natürlich im Augenblick einer tiefen Rezession, vielleicht sogar damit noch einhergehen mit einer großen Inflation, aufgrund der Tatsache, dass wir ungeheure Kredite, ungedeckte Schecks gegenwärtig weltweit ausgegeben bekommen, da ist natürlich die große Gefahr, dass es eines Tages einen populistischen Backlash gibt.
Albrecht von Lucke, wir sprechen gleich weiter. Deutschlandfunk Kultur. Am vergangenen Wochenende musste die Polizei in Berlin-Mitte eine Demonstration auflösen, eine sogenannte Hygienedemo. Eine merkwürdige Veranstaltung, um die 500 Leute, eine Querfront aus Verschwörungstheoretikerinnen, linken und rechten Aktivisten und Aktivistinnen, Medienkritikern etc. hatte sich da versammelt, um zu sagen, wir nehmen hier unser Grundrecht wahr, nämlich das auf Versammlungsfreiheit. Allerdings ohne den nötigen Mindestabstand und hat die Polizei irgendwann eingegriffen. Ja, es ist tatsächlich so, kaum ein Grundrecht, und dieses Wort fiel schon ein paar Mal in dieser Sendung, bleibt in diesen Tagen unangetastet. Frei bewegen kann man sich nicht mehr richtig, der öffentliche Raum wird kontrolliert. Es wird sogar bestimmt, wen man in den eigenen vier Wänden empfangen darf. Tja, wie kreativ kann man denn damit umgehen, wenn man seine Grundrechte ausüben möchte? Ist denn sozusagen das, was wir kennen, der einzig gangbare Weg? Albrecht von Lucke, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie jetzt demonstrieren wollen würden? Wie würden Sie das machen?
Naja, wir haben ja diesen Fall, und Sie haben ihn zu Recht angesprochen. Es gibt einen zweiten übrigens, der weit glimpflicher abgelaufen ist. Das war ein Fall in Stuttgart, wo sich tatsächlich 50 Menschen, aber unter Abstand haltende Bedingungen tatsächlich versammelt haben. Und das ist ganz entscheidend, dass wir zweierlei unterscheiden müssen. Das Bundesverfassungsgericht hat soeben ja auch entschieden, völlig auf dem Boden dessen, was seine langjährige Rechtsprechung ist, dass ein Grundrecht wie das Recht auf Versammlungsfreiheit, wie übrigens auch die Meinungsfreiheit, dass das, so sagt es das Verfassungsgericht, konstituierende Grundrechte für unsere Demokratie sind. Sie können, und das ist auch richtig, sie können nicht so grundlegend eingeschränkt werden, dass es nicht mehr möglich ist. Das heißt, unter den Vorgaben, wenn sie denn eingehalten worden wären, dass man den Abstand hält, muss eine solche Demonstration im öffentlichen Raum weiter möglich sein. Das halte ich auch für absolut entscheidend, denn stellen wir uns vor, der Zustand, und davon müssen wir ja ausgehen, von Einschränkungen wird sich über eine ganze Zeit erstrecken, wahrscheinlich bis ein Immunmittel gefunden wird. Dann wäre es natürlich verheerend, wenn wir letztlich derartige Grundrechte völlig einschränken. Das
aber
ist
Herr
die
von,
eine Seite.
Herr von Lucke, ich meine, das, was da am Samstag zum Beispiel passiert ist in Berlin, das war ja eine Provokation letztlich. Es ist ja, man gerierte sich da als Gruppe, die jetzt einen Akt zivilen Widerstandes leistet gegen einen Staat, der alles erdrückt etc. Also so ist es doch nicht.
Nein, absolut nicht. Das ist ja der entscheidende Punkt. Deswegen ist diese Demonstration ja auch zu Recht aufgelöst worden. Ich will aber bloß sagen, es gibt natürlich trotzdem Grundrechte, bei denen eine große Sensibilität vonnöten ist. Es gibt eben Dinge, die wir priorisieren müssen. Und natürlich gehören zuallererst, weil sie quasi wirklich, so sagt das Verfassungsgericht zu Recht, grundsätzlich konstituieren für unsere Demokratie, es gehört das Versammlungsrecht dazu, also die Möglichkeit, auch Widerstand als Zivilgesellschaft gegen politische Entscheidungen einzulegen. Es gehört auch natürlich die Meinungsfreiheit dazu. Und natürlich wird man aber immer sagen müssen, solange in unserer freiheitlichen Demokratie, Sie sprachen es an, kreative Möglichkeiten auch im Raum sind. Also Meinungsfreiheit auch durchaus mittlerweile sehr stark über das Internet zum Besten gegeben. Selbst Demonstrationen sind ja fast virtueller Art heute möglich, wenn man Flashmobs und dergleichen macht, beziehungsweise im Netz etwas organisiert, was massenhaft einläuft. Es ist also heute durchaus eher mehr möglich als früher. Das heißt, die Meinungsfreiheit wird man von daher bisher nicht als so grundsätzlich gefährdet ansehen, dass genau das, was Sie sagen, derartige Provokation oder Darstellung des Staates als eines Verbotsstaates, als eines fast schon faschistischen Post- oder neofaschistischen Staates, dass das völlig absurde Vorstellungen sind und die auch ein Stück weit ihre Geschichtsblindheit unter Beweis stellen, gerade vor dem Blick, dass wir gerade vor 75 Jahren, wir begehen ja das Datum am 8. Mai, einen wirklich totalitären Staat hinter uns gelassen haben. Das ist etwas, was man also dann durchaus kritisieren muss. Aber die Möglichkeiten müssen natürlich im Grundsatz erhalten bleiben.
Ich finde es ja interessant, dass wir erlebt haben, wir haben da eben auch schon drüber gesprochen, wie Dinge, die für gegeben gehalten wurden, plötzlich einfach hinweggefegt werden. Plötzlich ist Geld da, plötzlich ist auch Bürokratie teilweise weg. Ich habe das selber mal in einem Beispiel erlebt. Andererseits geht dann das Gemecker los, wenn die 5.000 Euro für Solo-Selbstständige nicht innerhalb von 8 Tagen auf dem Konto sind. Wir haben eben über die Geschichte mit der Abiturprüfung gesprochen, also wo dann auch wieder an so Strukturen doch festgehalten wird. Was ist das für ein Land, das nicht ein bisschen positiver, kreativer denken kann, wenn man jetzt nochmal über Schule reden möchte und sagt, könnte man nicht, dass die Lehrer in die Wohnung schicken, dass die kleine Gruppen unterrichten etc. Oder sind wir einfach ein Volk, was dann eben auch sagt, wir glauben schon so, dass die Obrigkeit alles richtig macht und das soll mal so gehen, wie die das da sagen da oben.
Naja, ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, wie meine Empfindung dieser Krise ist, wo ich hier die Gelegenheit bei Ihnen habe. Ich bin erstmal, und das war, glaube ich, auch die herrschende Meinung von vielen, angesichts der Tatsache, dass dieser Staat, der ja in den letzten Jahren, übrigens auch gerade die Parteipolitik, die Parteien, derartig an Autorität verloren hat, wir es ja durchaus nicht, wir dürfen manchmal auch nicht zu vergesslich sein, vor wenigen Monaten noch über die Frage diskutieren, wie treibt eigentlich eine AfD unsere Volksparteien vor sich her? Wie sind sie übrigens auch selber durch eigenes Versagen in Thüringen in der Lage, sich klein zu machen? Ich war zunächst einmal durchaus sehr befriedigt, dass ich sah, hier findet so etwas statt wie eine Reautoritarisierung, nenne ich es, des Staates. Die Bereitwilligkeit der Bevölkerung zu akzeptieren, hier werden vernünftige, auch übrigens immer klar verhältnismäßige Maßnahmen im Namen des Staates, aber in ihrem eigenen Sinne, um menschliches Leben und Gesundheit zu schützen, durchgeführt. Das fand ich eine sehr positive Situation. Ich glaube, wir sind mittlerweile an einem richtigen Kipppunkt. Und jetzt wird es hochspannend. Jetzt wird nämlich die entscheidende Debatte geführt um die Frage, wie lange hält das Land das aus? Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir gerade einmal 4 Wochen hinter uns haben. Natürlich, ich weiß, dass viele Menschen bereits auf dem Zahnfleisch gehen. Ich weiß beispielsweise, wie hart es für Eltern mit kleinen Kindern ist, die diese Kinder jetzt tagtäglich selber unterrichten müssen oder gar Kita-Alter sie bespaßen müssen, wenn ich so nennen darf. Das alles sind Herausforderungen, die sich viele Menschen überhaupt nicht mehr vorstellen konnten. Aber jetzt beginnt es brüchig zu werden. Jetzt beginnt übrigens dann, und das sind übrigens keineswegs nur, das sind nicht nur Spinner, die jetzt Front machen. Es sind übrigens auch nicht ganz unbekannte große Boulevardmedien, die jetzt schon wieder schreien, gebt uns unsere Rechte zurück. Wir brauchen die Grundrechte, wir sind der mündige Bürger. So, das heißt, es ist momentan ein ganz neuralgischer Punkt, an dem die Frage im Raum ist, wie bereitwillig ist der Einzelne noch die eigenen Interessen, und das ist ja der eigentliche Kerngedanke, hinter das Gemeinwohl zu stellen, nämlich hinter das Wissen, dass wenn er über die Stränge schlägt, es sind, dass viele Menschenleben von Älteren und von Gefährdeten in Gefahr stehen. Diese Grundfrage ist im Raum und ich bin gespannt, ob es diese Autorität, die Volksparteien vor allem auch, aber auch die anderen Parteien momentan akkumuliert haben, ob sie lange vorhalten. Das ist für mein Verständnis die Grundfrage. Und ich glaube, ich kann auch da nur so eins sagen, weil Sie das Beispiel brachten, wir müssen kreativer sein. Ich erlebe gerade in diesen Zeiten, gerade was beispielsweise Schule anbelangt, kann ich Ihnen nur das Beispiel nennen, ungeheure Kreativität seitens der Lehrerinnen und Lehrer. Die machen plötzlich ein digitales Programm, was übrigens auch für die Gesellschaft förderlich sein kann. Wir erleben es doch selber übrigens als Journalisten ja auch. Wir erleben plötzlich die Eroberung von digitalen Räumen, die lange Zeit gar nicht in dem Maße besetzt worden sind. Hier sind ständig Schalten der Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülern, die auf dem Digitalen, auf dem Laufen halten. Also wir erobern uns tatsächlich neue Räume, um auch den Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf Bildung fortzusetzen. Das wird uns noch ein ganzes Jahr lang jetzt beschäftigen. Und ich bin gespannt, ob diese bisher getätigte Disziplin und Geduld der Bürgerinnen und Bürger anhält oder ob tatsächlich, das hat dann auch wieder mit den Populisten zu tun, die Front machen und an Kraft gewinnen, die gegen den vermeintlich repressiven Staat Front machen.
Albrecht von Lucke, gleich ist er wieder zu hören. Deutschlandfunk Kultur, etwas ganz Wichtiges sollte in diesen Tagen passieren, nämlich die CDU wollte auf einem Sonderparteitag über ihren Vorsitzenden entscheiden. Ist nicht. Sie wissen warum. Und da fragt man sich, die drei Herren, die da im Rennen sind, Laschet, Spahn und Merz, was machen die jetzt gerade? Ich meine, der eine, der muss sich nicht sonderlich profilieren, der ist nämlich jeden Abend im Fernsehen zu sehen, der Gesundheitsminister. Und ja, wie ist das? Ist das überhaupt Thema? Was glauben Sie, Albrecht von Lucke? Das ist jetzt gar kein Thema in der CDU, oder?
Das ist natürlich ein riesiges Thema. Allen Widersprüchen und Leugnungen zum Trotz, also auch wenn man gestern Herrn Laschet bei Ihnen ja im Parallelsender im Deutschlandfunk im Interview der Woche hören konnte und also es völlig verneinte, dass er auch nur einen Gedanken daran verschwenden würde, ob er sich jetzt im Fernduell mit Markus Söder, denn das ist ja momentan die eigentliche große Auseinandersetzung, ob er sich dort ein Kopf-an-Kopf-Rennen und eine tägliche Auseinandersetzung liefert, weil er auch auf den Parteivorsitz schielt, er hat das grundweg verneint und gesagt, das wäre alles kein Thema.
Das genau, ist natürlich Frau Lücke, ja. Das hören wir uns mal an. Das wollen wir uns ja nochmal anhören, was er gesagt hat. Einfach so mal uns vorzuholen.
Es ist so weit weg und es ist auch gedanklich für mich so weit weg, weil man jeden Tag überlegt, wie kannst du hier die Dinge noch koordinieren und regeln und was musst du jetzt entscheiden, dass es wirklich keine Kategorie ist. Das ist ungewöhnlich für Politik, da haben Sie recht. Weil in Politik immer über auch Wahlen und Parteitage nachgedacht wird. Im Moment hat Corona das alles verändert.
Das ist doch zu glauben, oder nicht? Also der ist wirklich jetzt nur Landesvater und der denkt nicht drüber nach, was da mit dem Vorsitz ist.
Das ist doch eine absurde Vorstellung, dass die Tatsache, dass er genau weiß, dass nichts anderes genauso sehr über die Zukunft seiner eigenen Partei, aber auch seiner selbst entscheidet, wie der Umgang mit der Krise, dass er das nicht auch im Hinterkopf haben würde. Es ist doch ganz normal. Es ist von daher schon die Tatsache, dass er das in Abrede stellt, absurd. Möglicherweise würde Markus Söder das genauso mit der gleichen Schutzbe machen, aber es ist nicht ernsthaft zu glauben. Denn natürlich haben wir vom ersten Tag hier in der Auseinandersetzung zwischen Laschet und Söder eine Auseinandersetzung auch um die Frage erlebt, wer ist denn möglicherweise der bessere Kanzler? Kandidat. Denn das ist ja die zweite Frage, die im Raum ist. Es geht zum einen um die Frage, wer ist in der Auseinandersetzung der drei Spitzenkandidaten, Röttgen, Merz und Laschet, überhaupt geeignet, diesen Posten zu erringen. Spahn hat es ja clever gemacht. Spahn hat gesehen, dass seine Chance noch nicht gekommen ist und wächst natürlich jetzt von Tag zu Tag als der Mann hinter Laschet in die vielleicht sogar wichtigere Rolle als Gesundheitsminister. Also er ist sowieso als Mann der Zukunft erst einmal geparkt. Bei den anderen beiden hat Röttgen meines Erachtens sowieso keine Chancen mehr, weil er keinerlei Amt hat, weil er sowieso davor auch keine Absicherung in
man
der
hört
Partei
auch gar nichts mehr von ihm.
Man hört auch gar nichts mehr von ihm. Er bringt sich jetzt nochmal irgendwie ein und sagt Dinge, die wir alle auch wissen, dass es um die Zukunft Europas geht. Also das ist alles der Versuch, noch irgendwie vorzukommen. Wer aber, und das macht es spannend, relevanter im Rennen ist, jedenfalls auch immer als Figur, das ist natürlich in gewisser Weise Friedrich Merz, weil man sich auch eines bewusst machen kann, dass Armin Laschet so ungemein auf die Seite der Wirtschaft schaut, dass er sich ganz dezidiert immer mit dem Gedanken trägt, wie muss ich der Wirtschaft Gutes tun? Wie muss ich, übrigens nicht unberechtigt, ich will das gar nicht grundweg kritisieren, aber dieser Anspruch, auch immer Wirtschaftsthemen zu bespielen, das muss man natürlich auch ein Stück weit unter dem Gesichtspunkt sehen, dass er damit auch dem Mann der Wirtschaft, Friedrich Merz, natürlich ein Stück weit auch das Wasser abgräbt. Das wird natürlich mit einem gewissen Gedanken in seinem Hinterkopf sein. Ich glaube aber, die eigentliche große Auseinandersetzung spielt eben längst auf anderem Parkett. Sie spielt zwischen Markus Söder und Armin Laschet. Und Laschet hat den großen Fehler gemacht, dass er glaubte, nachdem sich Söder als der Mann des Lockdowns präsentiert hatte und damit unwahrscheinlichen Zuspruch gewonnen hatte, dass er Laschet jetzt auf anderer Seite, nämlich mit dem schnellen Exit, sich würde profilieren können. Der Exit ist aber um so vieles schwieriger und das muss Laschet jetzt gerade hart erleben, dass ihm von daher auch unwahrscheinliche Kritik entgegenbekommt.
Ja, Friedrich Merz war ja selber an Corona erkrankt und äußerte sich kürzlich in einem Interview und hat natürlich auch die Schwierigkeit, nicht wirklich in Erscheinung treten zu können. Sagte, im September wird das dann vielleicht mal irgendwie in die Richtung gehen, zu gucken, wen man da wählen wird oder dass man wählen wird. Im Dezember sagen andere. Was glauben Sie, wer wird derjenige am Ende sein, der da wirklich als Vorsitzender hervorgehen könnte aus dieser Krise?
Ja, das hängt eben sehr stark an der Möglichkeit der Profilierung derjenigen, die jetzt im Rennen sind. Und tatsächlich ist es so, dass Laschet zwar in der öffentlichen Sichtbarkeit, die übrigens vor kurzem noch gar nicht in dem Maße vorhanden war, jenseits von Nordrhein-Westfalen, er hat natürlich durch seine Profilierung gerade im Duell mit Söder jetzt enorm gewonnen, aber die Werte sind bisher ganz klar die, dass Söder ungemein im Ranking zugelegt hat. Muss er sich vorstellen, in Bayern hat er Zustimmungswerte von 94%. Das heißt also, fast jeder Grünwähler ist mittlerweile der Meinung, Markus Söder ist der beste Ministerpräsident, den er sich vorstellen kann. Und das heißt, die Chance von Söder, plötzlich auch zu einem bundeseinheitlichen Kandidaten für die Kanzlerkandidatur zu werden, sind gewaltig gewachsen. Indem Laschet jetzt in die Konkurrenz mit ihm geht, wächst er natürlich ein Stück weit an dieser Auseinandersetzung. Er kann aber auch, und das ist momentan, glaube ich, seine ganz große Sorge, er kann aber auch Gefahr laufen, unwahrscheinlich zu scheitern, weil diese Herausforderung mit dem Exit eben so groß ist. Und das wäre dann, und das ist die Ironie der Geschichte, das wäre dann die Chance eines Comebacks dann doch für Friedrich Merz. Wenn Laschet nicht überzeugt, wenn die CDU der Meinung ist, ja, er hat zwar seine Seilschaft im Hintergrund, er bringt ja den stärksten Landesverband Nordrhein-Westfalen mit. Auch die Niedersachsen sind klar eigentlich für einen Mann, der eher den Merkel-Kurs verfolgt und nicht für einen Friedrich Merz, der letztlich ein Anti-Merkel ist. Wenn aber die Performance von Laschet in diesem Jahr eben doch so viel Zweifel an ihm wächst, dann könnte eines Tages vielleicht doch noch ein Friedrich Merz, dem ich momentan nicht allzu große Chancen gebe, aus dem Hinterhand kommen und sagen mit einer großen Rede, ich bin dann doch der beste Kandidat und vielleicht der Einzige, der einem Markus Söder dann doch das Wasser reichen kann.
Die Briten, ab heute wird wieder verhandelt, nämlich um oder über ein Handelsabkommen. Natürlich per Videokonferenz, das soll lange gehen, dreimal eine Woche Verhandlungsrunden. Aber es ist ziemlich fraglich, ob am Ende wirklich ein Handelsabkommen dabei herauskommt. Die Vizepräsidentin im Europaparlament, Katharina Barley, die hat sich schon skeptisch geäußert. Sie bezweifelt, dass bei den Briten Vernunft vorherrscht.
Boris Johnson und die ganze Regierung haben sich so fest an diese Get Brexit Done-Geschichte gebunden, an diesen Slogan. Es erinnert mich inzwischen fast ein bisschen an Trump, wo es mehr um die Slogans geht und um das eigene Image als um die Sache. Und das macht mir sehr große Sorgen.
Ja, das sagt Katharina Barley. Und Albrecht von Lucke, mal kurz, ganz kurz die Frage mit kurzer Antwort. Ist es nicht schön, dass wir auch mal über was anderes reden können?
Ja, das ist schön, aber auf der anderen Seite hängt natürlich auch da alles mit Corona zusammen, denn ich würde unterstellen, dass natürlich Johnson die Corona-Krise auch ein Exit aus dem Brexit-Dilemma bietet. Denn natürlich ist doch klar, er hat immer gesagt, bis zum Ende des Jahres wollen wir raus sein. Jeder wusste, dass das eigentlich gar nicht machbar ist. Jetzt hat er die beste Begründung dafür, dass es tatsächlich nicht zu machen sein wird. Also auch da spielt Corona eine riesige Rolle.
Aus Brüssel ist uns der Kollege Peter Kapern zugeschaltet. Ich will mal fragen, Michel Barnier ist ja der Chefunterhändler auf EU-Seite. Das, was wir da eben von Katharina Barley gehört haben und ohnehin wissen, ist es tatsächlich so, dass da wirklich zwei Kräfte ernsthaft werden verhandeln wollen in den nächsten Wochen? Oder ist das wieder eine unendliche Geschichte, die auf uns zukommt?
Ich glaube, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr als 200 Leute, die da in den nächsten Tagen an diesen Verhandlungen in den unterschiedlichen Themenbereichen beteiligt sein werden, dass die nur so tun, als ob. Ich glaube schon, dass sie ernsthaft verhandeln. Nur es war ja schon, bevor Corona Europa in den Griff bekam, klar, jedenfalls von Seiten der EU-27, dass das, was den Briten davor schwebte, nämlich ein vollständig ausgearbeiteter Vertrag über die zukünftigen Beziehungen bis zum Jahresende de facto nicht machbar ist. Also schon im Februar hatte die EU ja gesagt, alles, was wir hinbekommen könnten, das wäre sowas wie ein Eckpunktepapier und der Rest muss dann anschließend ausgehandelt werden. Und nun ist es eben so, dass die Corona-Krise alles in Beschlag nimmt. Es gibt jetzt einfach wichtigere Themen als den Brexit. Es gibt übrigens überall auf der Welt wichtigere Themen für Nationalstaaten, als jetzt einen neuen Handelsvertrag mit Großbritannien abzuschließen. Denn das ist ja sozusagen der parallele Verhandlungspfad, den die britische Regierung beschreiten will. Sie will ja Dutzende und Aberdutzende von lukrativen Handelsverträgen mit Ländern in aller Welt abschließen. Ob das im Moment überhaupt in die Gänge kommt, da darf man große Zweifel haben. Insofern nochmal, das schließt sich nicht aus. Ernsthafte Gespräche und gleichzeitig ein endloses Drama.
Albrecht von Lucke, was haben Sie eben gesagt? Exit aus dem Brexit durch Corona?
Ja, genau. Was Herr Kapern ja sagte, war ja vor dem Corona-GAU, wenn ich es so nennen darf, bekannt, dass es eigentlich sowieso zeitlich nicht machbar ist. Und natürlich ist doch Johnson auch in der Lage zu erkennen, dass jetzt so etwas wie ein eleganter Exit aus der Brexit-Idee bis zum Ende des Jahres die einzige Möglichkeit ist, nicht völlig das Gesicht zu verlieren. Die Umstände sind ja völlig andere. Denken wir auch an die Worte von Heiko Maas, der gesagt hat, die ganze nächste Ratspräsidentschaft der Deutschen wird unter dem Corona-Siegel laufen. Es ist eine Corona-Präsidentschaft. Und was Herr Kapern sagt, das ist ja das Bedeutendste wahrscheinlich der ganzen Angelegenheit. Es müssen ja all die Dinge, die mit der EU verhandelt worden sind, jetzt in neuen Verträgen mit all den anderen Staaten im globalen Raum verhandelt werden. Das heißt, es ist eine Folgeveranstaltung, die sich für die Briten da herausstellt, bei denen sie im Endeffekt werden auch nur meines Erachtens klein beigeben müssen. Die Frage wird sein, wie Johnson das versucht, ohne einen Gesichtsverlust zu erleiden. Denn er hat eben bis dato immer getönt, das Ende des Jahres wird das Ende auch der britischen Mitgliedschaft in der EU sein.
Das ist eine gewagte These, ob es da wirklich einen Exit geben könnte. Ich will noch mal
auf Entschuldigung, das wollte ich nur sagen. Das war missverstanden. Nein, gut. Entschuldigung. Natürlich macht Johnson nicht die Rolle rückwärts. Das ist doch klar. Das war missverständlich. Nein, das war nicht gemeint. Aber die Idee, dass er weiterhin seine Karten bis zum Ende des Jahres spielt, wird natürlich meines Erachtens irgendwann nicht mehr gehen, weil jedem ersichtlich ist, es wird keinen Brexit geben können. Also wir sagen, die Idee, das Ende des Jahres wird angepeilt. Bisher ist ja meines Wissens, Herr Kapern wird es besser wissen, ist er von dem Plot ja nicht zurückgetreten. Er hat ja weiterhin dieses Ziel im Auge. Aber das wird sich auf absehbare Zeit nicht halten lassen, ist meine Überzeugung.
Peter Kapern, noch eine Sache, es knirscht ja auch an einer anderen Grenze, nämlich aus Italien werden auch jetzt schon Rufe laut, die sagen, wir wollen raus, weil die EU uns nicht unterstützt. Also da ist nach wie vor das Thema der Eurobonds. Eine Billion, also 1000 Milliarden Euro hätte man gerne in Italien. EMS-Hilfen will man wiederum nicht, das wird zu teuer. Wie ist die Stimmung da? Was wird da gesprochen gerade in Brüssel?
Es wird ganz viel gesprochen. Es gibt ganz unterschiedliche Namen für ganz unterschiedliche Projekte, die allerdings im Kern immer auf dasselbe hinauslaufen, nämlich darauf, dass die wohlhabenderen Länder im Norden der Europäischen Union jetzt dem Süden, der ganz besonders von der Corona-Krise betroffen ist, ökonomisch auch betroffen ist, helfen muss. Und zwar nicht nur durch zusätzliche Kredite, weil das einfach nur die Gesamtverschuldung dieser Staaten und damit die gesamtwirtschaftliche Disposition dieser Länder verschlechtert, sondern durch echtes Geld, durch echte Solidarität. Und da gibt es eben unterschiedliche Namen dafür, unterschiedliche Versuche, die Gegensätze zu überbrücken zwischen beispielsweise Rom und Madrid auf der einen Seite und Den Haag und Berlin auf der anderen Seite. Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, hat sich ja kurz vor dem Wochenende nochmal sehr stark für so ein Solidaritätsinstrument ausgesprochen. Und am Donnerstag schalten sich die Staats- und Regierungschefs zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort schon eine Lösung dieses grandios großen Problems zum Greifen nahe ist. Aber die EU wird sich bewegen müssen, um zu verhindern, dass sie weiter auseinanderdriftet.
Peter Kaplan, vielen Dank nach Brüssel. Albrecht von Lucke, wie schätzen Sie das ein? Haben Sie Sorge um Europa vor dem Hintergrund gerade auch dieser Geschichte?
Absolut. Ich fand, dass Peter Kaplan das absolut treffend beschrieben hat. Wir müssen uns ja bewusst machen, vor welchem historischen Hintergrund auch wir diese Debatten alle führen. In wenigen Wochen, nicht mal mehr drei sind es oder gerade drei Wochen sind es, am 8. Mai werden wir des 75. Tages des Endes des Zweiten Weltkrieges gedenken. Dann kommen all diese Bilder noch einmal vor das geistige Auge eines völlig zerstörten Deutschlands, eines Landes in Trümmern, das nicht zuletzt auch durch das Entgegenkommen der europäischen Staaten das Wohlwollen wieder Teil der westlichen Wertegemeinschaft wurde, Teil einer florierenden Wirtschaft. Diese große Generosität überhaupt des Westens in Gänze, damals ja auch der Amerikaner, wo wir auch erleben, wie eine gewaltige Abirrung stattfindet. Aber diese Generosität wird kontrastiert mit einem Bild eines florierenden Deutschlands, durchaus auch aufgrund eigener Leistung, aber auch aufgrund beispielsweise eines historischen Schuldenerlasses im Londoner Abkommen von 1953. Das sind alles Bilder, die die Frage evozieren, kann es sein, dass die Solidarität endet? Oder muss hier eine ganz neue Debatte aufgemacht werden? Ich glaube nicht, dass es zwingend dieser ungeheure Streitpunkt von Corona-Bonds sind. Das, glaube ich, in der Tat mag nicht der richtige Weg sein, soll nicht das richtige Mittel. Aber die Deutlichkeit, dass hier der Norden in die Solidarität mit dem Süden Europas eintritt, das wird entscheidend sein für die Zukunft Europas. Andernfalls glaube ich in der Tat, dass das, was wir am Anfang besprochen haben, die populistische Welle im Süden allemal wieder greifen wird, die Renationalisierung, und das wäre natürlich für den Zusammenhalt Europas ganz verheerend.
Albrecht von Lucke, Publizist, Redakteur bei Blätter für deutsche und internationale Politik. Wir haben Sie ja erwischt, quasi mitten in der Endproduktion, glaube ich. Ja. Was ist, wenn man so will, Ihre Schlagzeile? Klar, es ist kein herkömmliches Magazin, aber was ist die Ausrichtung der neuen Ausgabe? In zwei Sätzen vielleicht?
Naja, in zwei Sätzen. Wir machen natürlich, und das ist generell unsere Aufgabe, so begreifen wir uns als Monatsmagazin, wir machen die Betrachtung dieser Lage über Corona hinaus, aber natürlich ganz maßgeblich geprägt durch die Corona-Ereignisse. Wir machen die Beobachtung in der ganzen Breite. Was sind die Auswirkungen Coronas in globaler, in nationaler, in europäischer Hinsicht? Und natürlich auch mit dem, was ich am Ende angedeutet habe, mit dem historischen Tiefenblick. Wie steht das eigentlich vor dem Hintergrund der 75-jährigen Geschichte der Bundesrepublik, derer wir am 8. Mai gedenken, und vor dem Hintergrund der großen Frage, bricht so etwas auf wie die 20er, die dunklen 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, mit einem Rückblick auch auf das, was vor 100 Jahren passiert ist.
Albrecht von Lucke, haben Sie vielen Dank und bleiben Sie gesund.
Ich danke Ihnen, war mir eine Freude. Ihnen alles Gute.